Guten Abend. Ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen und auch alle die, die jetzt direkt über den Livestream uns zugeschaltet sind nach Zafelstein. Wir haben in diesen Tagen ein ganz besonderes Thema vor uns, das Buch des Predigers. Und ich habe als Untertitel gewählt, der Weg zur wahren Freude. Und dieser Titel mag sehr viele Bibelleser verwundern, weil sie denken, das Buch des Predigers ist ein pessimistisches Buch. Da geht es eigentlich um Verzweiflung und es geht um trübe und dunkle Gedanken. Und wir werden sehen, das ist ganz falsch. Es ist ein Buch der Freude. Und nicht umsonst ist es im Judentum an sehr vielen Orten weltweit in Synagogen üblich, dass man das Buch des Predigers liest während der Sukkot-Woche. Sukkot, das sind die Laubhütten, das Laubhüttenfest im Herbst. Das ist das siebte Fest der sieben Feste des Herrn, wie sie in 3. Mose 23 vorgestellt sind, von Passa im Frühjahr bis eben zu dem letzten dieser Feste, Laubhütten im Herbst. Und dieses Herbstfest fasst eigentlich alle Feste des Herrn zusammen. Und in Verbindung damit wird dreimal in der Tora, im Gesetz Mose, befohlen, dass man sich an dem Laubhüttenfest freuen soll. Und zwar einmal sogar, du sollst dich nur freuen. Also das ist das Freudenfest. Die Rabbiner haben überliefert, wer die Freude von Sukkot noch nie erlebt hat, der hat noch nie Freude gehabt in seinem Leben. Richtige Freude. Und ausgerechnet an Sukkot wird das Buch des Predigers gelesen. Und werden sehen, das ist ganz in Übereinstimmung mit seinem Inhalt. Es ist nicht ein pessimistisches Buch, wie es scheinen könnte, sondern es zeigt den Weg zur wahren Freude. Und damit möchte ich gleich die Einleitung des Buches lesen, Prediger 1, 1 bis 11. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Eine Generation geht und eine Generation kommt. Aber die Erde besteht ewig. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt ihrem Ort zu, wo sie aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse laufen in das Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse laufen, dorthin laufen sie immer wieder. Alle Dinge mühen sich ab. Niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Es gibt keine Erinnerung an die früheren. Und für die Nachfolgenden, die sein werden, für sie wird es auch keine Erinnerung bei denen geben, die später sein werden. Bis dahin. Nun, wir stellen uns ein paar Einleitungsfragen. Das ist sehr wichtig, dass man das immer tut, wenn man ein neues Bibelbuch studiert. Man muss sich fragen, Wer hat das Buch geschrieben? Wann wurde das Buch geschrieben? Was war der Zweck, der Anlass, das Buch zu schreiben? An wen richtete sich das in erster Linie? Natürlich, die Bibel richtet sich an die ganze Menschheit. Aber es ist wichtig zu wissen, ein bestimmtes Bibelbuch, an wen richtet es sich zuerst im Besonderen? Und das sind alles Dinge, die uns dann helfen, das Buch besser zu verstehen. Auch Fragen wie, wie muss man das Buch einteilen? Das hilft auch, um die Details besser verstehen zu können. Also wir gehen so ganz systematisch vor. Wir haben gelesen in Vers 1, Worte des Predigers des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Das ist der weise König Salomo. Gemäß der strikten Chronologie, die alle historischen Zahlen der Bibel ernst nimmt und keine davon ändert, gibt es folgende Chronologie. Der weise König Salomo lebte demnach 1016 bis 976 vor Christus. Also vor gut 3000 Jahren. Wir studieren ein ganz altes Buch zusammen. Und wir erfahren also, dass das Salomo sein muss, aus Vers 1, der Prediger, der Sohn Davids, des Königs in Jerusalem. Aber lesen wir auch noch Vers 12, da beginnt die erste von 9 Untersuchungen im Buch Prediger. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Auch da wird nochmal klar gemacht, dass es sich um diesen König in Jerusalem handelt. Und auch Vers 16 sagt, ich sprach in meinem Herzen und sagte, siehe, ich habe Weisheit vergrößert und vermehrt über alle hinaus, die vor mir über Jerusalem waren. Und mein Herz hatte Fülle von Weisheit und Erkenntnis gesehen. Also hier wird betont, nicht nur ein König in Jerusalem, sondern ein König, der eine ganz ungewöhnliche Weisheit besaß. Und das passt natürlich auf Salomo, wenn auch sein Eigenname Salomo gar nicht genannt worden ist. Aber das hat einen besonderen Grund. Darauf werden wir noch kommen. Und er sagt hier, er war weiser als alle, die vor ihm über Jerusalem regiert haben. Nun, wer war denn das? Ja, sein Vater David. Ja, und dann? Wer noch? Er sagt ja, er war weiser als alle, die vor ihm über Jerusalem regiert haben. Saul? Nein, der hat ja nicht über Jerusalem regiert. Ja, aber vorher gab es die kananitischen Könige. Und das geht sehr weit zurück. Wir kennen einen sogar aus der Bibel namentlich, nämlich Melchisedek. Dieser gläubige Kananiter, der Gott den Höchsten kannte. Und realisierte, dass er den gleichen Gott wie Abraham anbetete. Aber hier wird uns bezeugt, biblisch, dass Salomo eine größere Weisheit hatte als Melchisedek. Später in der Bibel lesen wir zum Beispiel in dem Buch Josua von Adoni-Zedek, der König war über Jerusalem, und natürlich noch viele andere, die namentlich in der Bibel nicht genannt wurden. Also, vor Melchisedek und nach Melchisedek bis eben auf David und Salomo. So ist es zu verstehen. Und nun wird auch in der jüdischen Tradition im Talmud, BT hier heißt babylonischer Talmud. Es gibt zwei Talmude. Man müsste eigentlich sagen Talmudim, das ist die Mehrzahl. Nämlich den Jerusalemer Talmud und den babylonischen Talmud. Aber wichtig ist zu wissen, der babylonische Talmud, das ist der wichtigere im Judentum. Das ist eines der wichtigsten Kommentarbücher nach der Bibel im Judentum. Und da im Traktat Megillah 7a und auch in dem Traktat Shabbat 30 wird das so bezeugt, dass Salomo, König Salomo, der Autor war, von dem Buch Prediger. Die biblischen Bücher des Alten Testaments wurden ja geschrieben von Mose an, Auszug aus Ägypten war nach der strengen Chronologie 1606 vor Christus bis zum letzten Propheten des Alten Testaments, das war Malachi, circa 400 vor Christus. Und so bildet schon das Alte Testament eine ganze Bibliothek, und eines dieser Bücher, dieser Bibliothek, wurde also von Salomo geschrieben mit dem Titel Der Prediger. Er nennt sich ja in Vers 1 Prediger des Predigers des Sohnes Davids. Nun, Salomo war eben der erste, war der Sohn von David, der den Thron in Jerusalem übernahm. 2. Samuel 12, 24. Er war König in Jerusalem. 1. Könige 11, 42. Und er war König über ganz Israel, über die 12 Stämme, nicht nur über Juda. Und das wird dir gesagt in Vers 12, 1 Vers 12, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Und das passt natürlich genau auf Salomo, der ja gemäß 1. Könige 1, 34 über das 12-stämmige Volk Israel herrschte. Er war weiser als alle, die vor ihm über Jerusalem herrschten. Und das wird ja auch besonders hervorgestrichen in 1. Könige 3, Vers 12, diese ungewöhnliche Weisheit, die Salomo von Gott bekommen hatte. Weiter, in Kapitel 2, Vers 4 stellt er sich vor als Bauherr, als großer Bauherr. Ich unternahm große Werke. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Bäume von allerlei Frucht. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den mit Bäumen sprossenden Wald zu bewässern. Er war ein großer Bauherr. Und genau das wird uns auch sonst in der Bibel von Salomo bezeugt. Zum Beispiel in 1. Könige 9, Vers 15 wird gesagt, wie viel er in Jerusalem gebaut hat, aber auch in den militärisch, strategisch ganz wichtigen Orten wie Megiddo, in der Harmagedon-Ebene, Megiddo, Gezer und auch in Hazor. Und man hat dort von ihm Bauwerke ausgegraben in der Archäologie der vergangenen Jahrzehnte. Weiter wird in Prediger 2, Vers 8 gesagt, dass er viele Frauen hatte. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Reichtum der Könige und Landschaften. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonnen der Menschenkinder, Frau und Frauen. 1. Könige 11, Vers 3 zeigt, dass Salomo eine ganz abnorme Polygamie hatte mit 1000 Frauen. Und Sprüche, Dichter war er auch noch, denn in Prediger 12, Vers 9 sagt er, und außerdem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis und erwog und forschte, verfasste viele Sprüche. Ja, er hat sehr viele Sprüche gedichtet, sagt uns 1. Könige 4, 32. Und tatsächlich, er ist der Hauptautor des Buches in der Bibel mit dem Titel Die Sprüche. Wie das auch aus Sprüche 1, Vers 1 hervorgeht. Dort wird der Name Salomo genannt. Ich schlage auf. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Also, das sind so viele Kennzeichen, die deutlich machen, jawohl, Salomo war der Autor dieses Buches. Warum betone ich das so? Weil in der liberalen, bibelkritischen Theologie behauptet wird, nein, das Buch Prediger sei nicht von Salomo geschrieben worden. Aber es gibt einen guten Kommentar zum Buch der Sprüche von Henri Rossier. Das war ein Arzt, der aber nebenbei, neben seiner Arbeit als Arzt, ganz viele wunderschöne Kommentare geschrieben hat. Zum Beispiel über die 12 kleinen Propheten. Er hat Kommentare geschrieben über Josua, über 1. 2. Samuel, 1. 2. Könige, über Chroniker und ganz originelle Gedanken, die man in anderen Kommentaren nicht findet. Also wunderbare Anwendungen. Und seine französischen Bücher sind zum Teil auch übersetzt auf Deutsch. Also da, das lohnt sich, diese zu lesen. Und in seiner Predigerbetrachtung beginnt er, der Prediger stammt von Salomo, aber Leute, die alles in Frage stellen, außer ihrem eigenen Wissen, haben natürlich auch das in Frage gestellt. Ja, das ist das Problem. In der liberalen Theologie stellt man alles in Frage, außer dem, was man selber zu wissen glaubt. Ich sage nicht, was man weiß, sondern was man zu wissen glaubt. Nun, wir haben bereits gesehen, die Entstehungszeit, aber hier in der heilsgeschichtlichen Übersicht, der Auszug aus Ägypten, habe ich schon erwähnt, 1606 vor Christus, dann 40 Jahre Wüstenwanderung, darauf kam die Landnahme unter Josua, die dauerte insgesamt 6 Jahre. Und danach verflossen 14 Jahre, bis der erste Richter Othniel seine Aufgabe antrat. Damit folgte die Richterzeit, die gemäß Apostelgeschichte 13, der Apostel Paulus das erklärt, 450 Jahre dauerte. Und nach der Richterzeit kam es zur Zeit der Könige. Israels Monarchie begann mit König Saul und die Bibel sagt, er regierte 40 Jahre. Danach David, 40 Jahre und dann kam Salomo, 40 Jahre. Wenn ich das Buch Prediger in ein paar Sätze zusammenfassen müsste, dann würde ich das eben so machen. Am Ende seines Lebens wandte sich Salomo von dem allein wahren Gott ab. Das wird beschrieben in 1. Könige 11, 1 bis 8. Eine richtige Katastrophe. Ein Mann, der von Gott so viel Weisheit und Erkenntnis bekommen hatte, wandte sich ab. Und das macht klar, dass man sich nie einfach sicher sein sollte und denken, mir würde sowas nie passieren. Nein, 1. Korinther 10 sagt, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Und dieser Mann hat sich ganz weit von dem Herrn entfernt und suchte seine Befriedigung und Sinnerfüllung in allen möglichen und unmöglichen Dingen des Lebens. Durch Gottes Gnade und Zucht durfte er aber am Ende seines Lebens offensichtlich noch einmal eine Umkehr erleben. Das sehen wir aus 2. Samuel 7, 14 bis 15 sehr deutlich. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Wir lesen dann einige Verse in 1. Könige 11 über den Abfall. Und dann auch über diese Worte der Gnade in 2. Samuel 7. Das Buch des Predigers ist ein Rechenschaftsbericht, den Salomo geschrieben hatte, um das Volk vor der Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott zu warnen. Prediger 12, Vers 9 sagt das. Und da schlagen wir nochmals auf. Das ist sehr wichtig, um eben dieses Buch verstehen zu können. Und außerdem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis. Und er wog und forschte, verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte angenehme Worte zu finden. Und das Geschriebene ist richtig, Worte der Wahrheit. Also hier wird gesagt, er hat das Volk Erkenntnis gelehrt. Und was war die Erkenntnis? Schaut, ich habe ein Leben geführt, jahrelang, ohne die Gemeinschaft mit Gott. Und ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Und wir wissen, um vieles auszuprobieren in diesem Leben, braucht es eigentlich auch viel Geld. Also wer nicht viel Geld hat, der kann gar nicht so das Leben ausprobieren. Aber genau das hatte Salomo in sprichwörtlicher Weise. Also Gold und Silber, ja, Reichtum. Und er konnte sich alles leisten und hat alles ausprobiert und musste schließlich sagen, es war alles sinnlos, hat gar nichts gebracht. Das bedeutet Eitelkeit der Eitelkeiten. Eitelkeit bedeutet etwas, was hohl ist, inhaltslos. Und nun, wenn sich junge Leute überlegen, wie könnte ich das Leben richtig genießen? Ja, viele junge Leute verdienen sowieso viel zu viel. Ja, viel mehr als zum Leben. Die können sich alles Mögliche leisten in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft. Das ist unglaublich, wenn man keine Familie hat und keine Verantwortung übernehmen muss für andere. Die haben viel zu viel Geld und können alles ausprobieren. Aber solchen Reichtum wie Salomo hat keiner. Und der Mann sagt, ich habe das probiert. Es hat gar nichts gebracht. Und junge Leute denken sich, aber wenn ich das ausprobiere, das und das, Beziehung zum anderen Geschlecht, und zwar frei, sodass man immer wieder andere Beziehungen hat. Salomo kann sagen, hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe 1000 Frauen gehabt, hat nichts gebracht, war sinnlos. Ja, also, er nimmt ja den Wind jedem jugendlichen Menschen aus dem Segel. Also, der hat ja alles ausprobiert und muss sagen, es ist völlig sinnlos. Und wir werden sehen in diesem Buch, was er alles ausprobiert hat. Unglaublich. Und es hat nichts gebracht. Und so ist dieses Buch eine enorme Hilfe für Menschen, die versuchen, da und da und da und da Sinnerfüllung zu finden. Um diesen Weg eben nicht zu gehen. Weil Salomo sagt, er führt in die Sackgasse. Also ihr müsst nicht die gleichen Fehler auch noch begehen, die ich schon begangen habe. Dazu ist das Buch geschrieben. Und ganz wichtig, am Schluss wird dann gezeigt, wo man wirklich den wahren Sinn des Lebens findet. Aber eben, man muss das Buch lesen im Zusammenhang bis zum Schluss. Nämlich erst am Schluss wird ganz klar, was das Endziel ist. Und wenn man das verpasst und einfach nur liest, da mal in Kapitel 2, mal in Kapitel 5 und so weiter, denkt, das Buch ist pessimistisch. Ja, du hast das Buch nicht richtig gelesen. Du musst es auf das Ziel hin lesen, auf das Ende hin. Und das ist ja sowieso ein Problem. Viele Leute lesen Bücher und geben dann ihre Meinung dazu ab. Und wenn man sie fragt, ja, hast du das Buch ganz gelesen? Nein, da, da und da. Und man merkt das sogar wohl in gewissen Rezensionen, also Buchbesprechungen. Die haben das Buch offensichtlich nicht gelesen, sonst könnten sie nicht so einen solchen Unsinn schreiben als Rezension und das Buch so und so und so einstufen. Man muss das Buch ganz lesen, sonst versteht man es nicht. Und so ist es auch in dem Prediger. Man muss es ganz lesen und im Zusammenhang lesen und mit dem Fokus auf den Schluss. Aber das schauen wir später an. Also, ich wiederhole nochmals. Das Buch des Predigers ist ein Rechenschaftsbericht, den Salomo geschrieben hatte, um das Volk vor der Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott zu warnen. Der reiche König hatte alles ausprobiert, was ihm hätte Erfüllung bringen sollen. Doch ohne Gott war alles hohl und leer. Ohne Gott sind alle irdischen Genüsse und Bemühungen letztlich sinnlos. Niemand soll seine schmerzhaften Irrwege nochmals gehen. Wir sollen aus Salomos Erfahrungen lernen. Es gibt Leute, hat dasselbe schon gehört, die sagen, ich lerne nur aus Erfahrung. Ja, aber das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Und Gott hat uns dieses Buch in der Bibel gegeben. Er hat es inspiriert durch den Heiligen Geist. Warum? Um uns eben böse, traurige, schmerzhafte, verletzende Erfahrungen, die Narben hinterlassen, die für das ganze Leben bleiben, zu ersparen. Ist das nicht wunderbar? Extra dafür schreibt uns Gott dieses Buch. Und es zeigt aber noch etwas. Es zeigt, dass Gott die Gedanken des Menschen, der fern von Gott lebt, versteht. Er weiß genau, wie Menschen die Dinge empfinden in diesem Leben. Und er versteht auch Menschen, die am Leben verzweifelt sind und denken, dass das Leben ist sinnlos. Und das Buch Prediger zeigt, Gott versteht dieses Denken. Aber er zeigt auch den Ausweg aus diesem Denken. Denn wir werden lernen anhand des Buches Prediger, was ist der Weg zur wahren Freude. Das Endziel des Predigers besteht darin, uns tiefe Gottesfurcht und Gehorsam der Heiligen Schrift gegenüber zu lehren. Das ist eben, was wir lesen in Prediger 12, Vers 13. Die zwei letzten Verse. Darauf zielt alles hin in diesem Buch. Vom ersten Vers an. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das ist der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Also hier wird gesagt, Gott zu fürchten, das bedeutet eine tiefe Ehrfurcht der Majestät, Größe, Erhabenheit, Heiligkeit und Liebe Gottes zu haben. Und zweitens, aus dieser Ehrfurcht heraus, das, was Gott uns in seinem Wort sagt, tun. Halte seine Gebote. Also das Buch Prediger, das die Erfahrung eines Mannes beschreibt, weg von Gott, der in allen möglichen Sünden Erfüllung gesucht hatte, das soll uns von diesem falschen Wegen wegführen hin zu Gott und seinem Wort. Hier steht, was die wirkliche Sinnerfüllung des Menschen ist. Gott hat ja den Menschen gemacht. Und es ist doch so, wenn man eine Erfindung macht, dann ist es wichtig, wenn diese Erfindung dann umgesetzt wird in der Industrie, gefertigt wird und verkauft wird, dass man noch ein Büchlein dazu schreibt. Eine Gebrauchsanleitung. Ja? Ich meine, wir sind uns heute schon lange gewohnt an Mikrowellenapparate, mit denen man in ein paar Sekunden, anstatt eine halbe Stunde zu kochen oder noch mehr, kann man sich das Essen warm machen. Aber ich mag mich natürlich an diese Zeit erinnern, als diese Apparate erst eingeführt wurden. Und es hat sich gezeigt, dass es ganz wichtig ist, dass man in solchen Büchlein zum Beispiel auch vermerkt, dass man diesen Apparat nicht benutzen soll, um Hunde, nachdem man sie, also kleine Hunde, nachdem man sie gewaschen hat, zu trocknen. Ja, es kommt echt nicht gut heraus und da hat ja auch jemand mal geklagt, weil ja, der Hund ist dann verendet. Natürlich, er wird verbrannt von innen heraus, ja, das beginnt ganz innen und nach außen, furchtbar. Also, darum sind solche Anleitungen wichtig. Und es ist natürlich sehr töricht, wenn ein Käufer sich sagt, also, mir hat ja niemand zu sagen, was ich mit diesem Apparat mache. Ich kann machen, was ich will damit. Ja, ja und nein. Aber da muss man auch die Konsequenzen tragen. Und so ist es, Gott hat den Menschen erschaffen, in seinem Bild. 1. Mose 1, 27. Und darum weiß auch Gott, wie der Mensch wirklich glücklich wird. Und die Gebrauchsanleitung ist dieses Buch, die Bibel. Da wird uns gezeigt, wie man leben muss, damit man ein wahrer Mensch ist. Und darum steht hier, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das ist der ganze Mensch. Das macht das wahre Menschsein aus. Dass man in Bescheidenheit sieht, wer wir sind als Menschen und im Kontrast dazu, wie erhaben Gott ist. Fürchte Gott. Und indem wir sehen, dass alles, was Gott uns gebietet in seinem Wort, das ist zu unserem Guten. und ist der Weg zum wahren, zur wahren Freude, zum wahren Glück. Also, ich lese weiter aus dieser Zusammenfassung. Wer Gott fürchtet und seinem Wort gehorcht, kann voll Dankbarkeit seinem Schöpfer gegenüber die guten, aber vergänglichen Gaben mit wahrer Freude maßvoll genießen. Also das Buch Prediger zeigt uns, wie Gott uns tatsächlich so vieles in diesem Leben gibt, das unser Herz erfreut. Dinge, die zu dieser vergänglichen Schöpfung gehören. Und man kann diese Gaben Gottes genießen, aber nur in Gemeinschaft mit Gott. Ein Schlüsselvers, den wir noch miteinander ausführlich betrachten werden, ist dieser in Prediger. Vers 25. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Das ist ein Zitat aus dem Munde Gottes, das Salomo hier so aufschreibt. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Gott sagt, wahrer Genuss in diesem Leben. Es gibt Dinge, die wirklich Genuss bringen. Und zwar nicht sündige Dinge, die Salomo ausprobiert hat, sondern die schönen Dinge, die der Schöpfer uns gegeben hat. Aber auch diese Dinge kann man nur wirklich echt genießen in Gemeinschaft mit ihm. Getrennt von ihm geht es nicht. Und dann natürlich auch maßvoll. Und nicht mit Übertreiben. Denn in allem, wo man übertreibt, wird die Freude verdorben. Das ist so. Und aus Dankbarkeit und Bescheidenheit genießen. Und das Buch Prediger zeigt uns, wie man eben mit den Freuden des Lebens, den natürlichen Freuden des Lebens, umgeht. So dass es wirklich zur Freude dient. Mit dem Buch Prediger bezeugt uns Gott, er versteht das Denken und Sinnen des von Gott entfremdeten Menschen. Und darum kann man sagen, dieses Buch ist ein evangelistisches Buch. Es holt die Menschen nämlich dort ab, wo sie sind. Und zeigt, Gott versteht euch. Und er versteht sogar abstruse Gedanken. Gedanken, die eigentlich völlig daneben sind. Aber Gott versteht das. Aber er zeigt den Weg aus diesen falschen Gedanken heraus hin zur wahren Freude. In 1. Könige 11 wird die Umkehr von Salomo, von der das Buch Prediger eine wunderbare Dokumentation ist, diese Umkehr wird dort nicht erwähnt, nur sein Abfall. Und umgekehrt in 2. Chroniker 9, da haben wir ja einen Parallelbericht in Chronika über Salomo zu dem Bericht, den wir in 1. Könige haben. Und das Interessante ist, in 2. Chronika wird der Abfall Salomos überhaupt nicht erwähnt. Warum eigentlich nicht? Nun, man muss wissen, das Buch der Könige, in unseren Bibeln ist das aufgeteilt in 1. und 2. Könige, in der hebräischen Bibel ist das ein Buch, das Buch der Könige. Das beschreibt die Geschichte der Könige Israels und Judas aus der Sicht der Verantwortlichkeit des Menschen. Dort wird gezeigt, wenn der Mensch eigene Wege geht, dann ist er dafür verantwortlich, was die Folgen sind. Aber das Buch Chroniker, in der hebräischen Bibel ist das ein Buch, man hat das aber aufgeteilt. Im Deutschen sind das zwei Bücher, 1. und 2. Chroniker. Und dort ist der Akzent auf der Gnade Gottes. Also da die Verantwortung des Menschen, da die Gnade Gottes. Und weil es völlige Vergebung gibt durch die Gnade, wenn man echt umkehrt, dann kann das eben Folgendes bewirken, dass das Leben von Salomo beschrieben wird und dieser Abfall wird gar nicht mehr erwähnt. Das ist aus der Sicht der Gnade Gottes. Gott kann Schuld auslöschen. Das soll uns das lehren. Jetzt gehe ich aber nochmals kurz zurück, wie ich gesagt habe, in 1. Könige 11, da finden wir diesen Abfall von Salomo. Er war so ein tiefgläubiger, junger Mensch. Als Gott ihn gefragt hat, was möchtest du dir wünschen, Salomo? Da hat er nicht gesagt, ich möchte Reichtum, sondern gesagt, ich möchte Weisheit, damit ich Israel als König gut führen kann. Wunderbar, nicht wahr? Und Gott hat gesagt, weil du das so gewünscht hast, werde ich dir diese Weisheit geben und den Reichtum noch dazu. Aber Salomo ist schließlich einen Weg gegangen, der ihn weit weg von dem Herrn geführt hatte. 1. Könige 11, 1. Und der König Salomo liebte viele fremde Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische. Von den Nationen, von denen der Herr zu den Kindern Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht unter sie kommen. Und sie sollen nicht unter euch kommen. Gewiss, sie würden euer Herz neigen ihren Göttern nach. Man kann das nachlesen in 5. Mose 7. Gott warnt Israel vor Heiratsschlüssen mit Menschen aus anderen Völkern, die falschen Göttern dienen. Also eine Mischehe, eher gläubig, sie ungläubig oder sie gläubig, eher ungläubig, geht gar nicht. Vers 3. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte an Frauen 700 Fürstinnen und 300 Nebenfrauen. Übrigens, Nebenfrauen bedeutet, das waren richtig geheiratete Frauen, aber die hatten kein Erbrecht. Also der Ausdruck Nebenfrau bedeutet nicht eine Konkubine. Also nicht ein im Konkubinat leben, sondern das war ein Heiratsvertrag, der gültig war, aber es wurde damit einfach ausgedrückt, erbrechtlich war eine solche Frau ausgeschlossen. Also im Ganzen hatte er 1000 Frauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern nach. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo wandelte der Astoreth nach, der Gottheit der Sidonier, und dem Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er folgte dem Herrn nicht völlig nach, wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Kamosch, den Gräuel der Moabiter, auf dem Berg, der vor Jerusalem liegt. Vor, das heißt im Hebräischen östlich. Das ist der Ölberg. Da hat er einen Götzenort gebaut. Und für Molech, den Gräuel der Kinder Ammon. Und so tat er für alle seine fremden Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war. Und dann kamen Nöte über Salomo. Gott wollte durch Zucht ihn zur Umkehr führen. Und jetzt schlagen wir auf in 2. Samuel 7. Da ist König David in diesem Zelt, das er errichtet hatte, neben seinem Palast auf dem Berg Zion, auf dem Südabhang. Neben seinem Palast hatte er da ein Zelt für die Bundeslade. Vorsorglich für die Zeit, wo dann die Bundeslade in den Tempel kommen sollte, auf der Bergeshöhe, in den Tempel, den sein Sohn Salomo bauen sollte. Und da sitzt er vor der Bundeslade und Gott spricht mit ihm. Und zwar durch den Propheten Nathan. Und da lesen wir Folgendes, unter anderem Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Nachkommen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen in Ewigkeit. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, so dass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Da spricht der Prophet über die Zukunft von David aus gesehen und über die Tatsache, dass einer seiner Söhne, nämlich Salomo, sein Nachfolger werden wird auf dem Thron. Und der würde dann den Tempel bauen, Vers 13. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und Gott wird eine ganz besondere Beziehung zu ihm haben. Vers 14. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Darum hat ja Salomo, nachdem er auf die Welt gekommen war und den Namen Salomo bekommen hatte, der Friedliche oder Mann des Friedens, hat er speziell von Gott noch einen Namen bekommen. Der Prophet kam und sagte, Gott möchte diesem Jungen den Namen geben, Jedidiah. Jedidiah, das heißt der Geliebte des Herrn. Ein wunderbarer Name, den Gott ausdrücklich Salomo gegeben hatte. Aber Gott wusste, dass Salomo auf Abwege kommen würde. Vers 14. Sodass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Und das kann man nachlesen in den Versen, die wir nicht gelesen haben, in 1. Könige 11. Danach wird gezeigt, wie Gott ihn durch schwere Wege geführt hatte. Warum? Um ihn zur Umkehr zu bringen. Und jetzt Vers 15. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Also, es war so, Saul hat nie mehr eine Umkehr erlebt. Saul war dem Namen nach ein Gläubiger, aber er hatte sich nie richtig bekehrt. Und er hatte auch keine Beziehung, keine persönliche Beziehung zum Herrn. Man muss die Geschichte von Saul mal durchlesen und darauf achten, er sagt nie von Gott, mein Gott. Wie David das immer wieder sagt in den Psalmen, mein Gott. Weil er eine persönliche Beziehung zum Herrn hatte. Aber er sagt immer wieder zu dem Propheten Samuel, dein Gott, dein Gott. Aber er sagt nie, mein Gott. Und das ist so traurig zu sehen, dass dieser Saul keine Beziehung hatte, persönliche. Und er ging falsche Wege und kehrte nicht zurück. Und das wird hier gesagt, dass Gott seine Güte von ihm hat weichen lassen. Aber hier wird gesagt, bei Salomo wird es anders sein. Die Güte wird Gott nicht von ihm weichen lassen. Und das ist ein Hinweis, dass er eben schließlich umkehren würde. Und das Buch Prediger ist der ausführliche Rechenschaftsbericht von dieser Umkehr und zeigt diese Gnade, die möglich ist. Ein Gläubiger, der so falsche Wege gegangen ist, aber er hat viele Schmerzen und viele Wunden dadurch erfahren. Und trotzdem war es möglich, wenn er umkehrt, nochmals Gnade und Güte Gottes zu finden. Und so ist das Buch des Predigers ein Buch, das strahlt von der Gnade Gottes. Es gibt Wiederherstellung. Es gibt völlige Vergebung. Auch wenn man als Gläubiger tief gefallen ist. Aber es braucht eine echte Umkehr, ein innerer Zerbruch. Und Salomo spricht offen über sein Versagen, um damit anderen zu helfen. Nicht um sich wichtig zu machen. Man kann nämlich auch sich so outen und erzählen, was alles so war. Und in Wirklichkeit ist es nichts anderes als Selbstentblößung in der Öffentlichkeit. Das möchte Gott nicht. Und darum, was Salomo sagt, ist immer, muss man sagen, nüchtern. Und er geht nicht in Details, die gar nicht nötig sind, genannt zu werden. Aber das, was er so sagt, ist eben gerade eine Hilfe, um den wahren Weg zur Freude kennenzulernen. Ich möchte jetzt noch etwas sagen über das Buch Prediger in Qumran. Ich war in Qumran am Toten Meer, hat man in den Jahren 1947 bis 1956 schließlich in 11 Höhlen alte biblische Handschriften gefunden. Und zwar hat man Handschriften gefunden oder Bruchstücke von Handschriften aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, 2., 1. und auch aus den Jahren bis spätestens 66 nach Christus. Und da sind praktisch alle Bibelbücher belegt worden. Nur von Esther hat man dort nichts gefunden. Aber sonst hat man von allen Bibelbüchern des Alten Testaments Überreste gefunden, zum Teil sogar die gesamte Rolle, wie im Fall von Jesaja. Die vollständige Jesaja-Rolle aus Höhle 1 umfasst alle 66 Kapitel. Und wie steht es mit dem Prediger? In Qumran wurden 2 Predigerhandschriften gefunden. Und zwar heißt die eine heute 4Q-Ko, hochgestellt A. Das heißt, aus der 4. Höhle von Qumran, 4Q, Höhle 4 von Qumran, von der Rolle Kohelet. Das Buch Prediger heißt nämlich auf Hebräisch Kohelet. Also Ko ist da die Abkürzung von Kohelet und hochgestellt A, klein a bedeutet die erste Rolle. Und die hat man datieren können auf 175 bis 150 vor Christus. In der Zeit muss diese Abschrift erfolgt sein. Da hat man Reste gefunden aus Kapitel 5 und dann auch 6 und 7. Und eine weitere in derselben Höhle, 4Q, Ko B, 50 auf 50 vor Christus wird das datiert und da hat man Reste gefunden aus Kapitel 1. Und das ist fantastisch. Übrigens hier auf dem Bild sieht man hier diese Höhle, die man ganz besonders oft auf Bildern in Büchern sieht. Ja? Das ist genau die Höhle 4. Und das war übrigens die reichste Höhle. Da hat man Zehntausende von Bibelfragmenten gefunden. Fantastisch, ja? Und eben gerade auch da Prediger. Nun ist das interessant aus folgendem Grund. Die liberal-theologische Forschung hat die Entstehungszeit des Predigers unter anderem angesetzt auf 170 bis 160 vor Christus. Und zwar ist das durch einen ganz berühmten, weltweit berühmten Theologen geschehen, durch Pfeiffer. Er lebte 1892 bis 1958. Und er hat aufgrund von sprachlichen Kriterien, also des Hebräischen, hat er den Schluss gezogen, das Buch ist nicht von Salomo, wurde so spät geschrieben, also nach dem letzten Propheten des Alten Testaments, Malachi 400, ja? Setzt er da an. Und jetzt findet man diese Handschriften und muss sagen, also 4Q Kohelet A, wurde geschrieben etwa 175. Im Zeitraum zwischen 175 bis 150 vor Christus. Ja, dann ist natürlich das schon ein Problem, wenn eine Abschrift älter ist als das Original. Ja? Ja, setzen wir jetzt also an auf 175, aber nach Pfeiffer wurde das eben, sagen wir, 160 geschrieben. Ja, das würde dann nicht mehr gut passen. Ja, und was man natürlich in Qumran gefunden hat, das sind ja keine Originale, sondern das sind bereits Abschriften, die in der Hand von einer Sekte, die sich vom Judentum abgesondert hatte, befanden. Also, manchmal geht das so schnell, kann man solche bibelkritischen Theorien mit einem Fund so wisch vom Tisch wegtun. Aber dieser Punkt aufgrund von sprachlichen Kriterien ist natürlich sehr interessant. Und zwar müssen wir uns da ein paar Fragen stellen bezüglich des Hebräischen des Buches Kohelet. Dieses Hebräisch ist nämlich ganz einzigartig. Kein anderes Bibelbuch im Alten Testament hat diese Art von Hebräisch gebraucht. Schon speziell, ja? Ich lese mal vor aus dem Anfang, wie das so klingt. Das Buch Prediger kann man auf Deutsch mitlesen. Man wird dann merken, gewisse Wörter zeigen uns gerade, wo wir sind. Und ich erkläre. Jerusalem, zum Beispiel, das ist Jerusalem. Und Havel, das bedeutet Eitelkeit. Ja? Also, Divrei Kohelet, Ben David, Melech Birushalayim. Havel, Havalim, Amar Kohelet. Havel, Havalim, Hakol Havel. Ma Yitron, Le Adam, Bechol Amalo. Sheyamol Tachat HaShemesh. Shemesh bedeutet Sonne. Tachat HaShemesh. Dor Holech, Vedor Ba. והארץ לעולם עומדת, וזרח השמש, ובא השמש. Ja, das versteht man gerade jetzt. Klar, wenn man weiß, was Sonne heißt. ואל מקומו שואף, זורח הוא שם. Und so weiter und so fort. Aber eben dieses Hebräisch hat es in sich. Von bibelkritischer Seite wurde behauptet, dass das bibelhebräische Buch Prediger mehr dem Mishnah-Hebräischen des Talmuds gleiche als dem biblischen Hebräisch. Der Talmud, ich habe ja gesagt, das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum, dass der Talmud wurde geschrieben ab 200, ungefähr 200 nach Christus oder im zweiten Jahrhundert nach Christus. Und die älteste Schicht des Talmuds, das ist eben die Mishnah. Das sind Sammlungen von Lehrsätzen von Rabbinern aus dem ersten Jahrhundert und auch aus der Zeit, Traditionen, die zurückgehen in die Zeit vor Christi Geburt. Und dieses Mishnah-Hebräisch ist natürlich das Hebräisch, wie man in Israel gesprochen hat im zweiten Jahrhundert nach Christus. Und es ist ja so, die Sprache ändert sich ja ständig im Laufe der Zeit. Wir reden ja auch nicht mehr so, wie Luther geredet hat. Darum klingt unsere Schriftsprache nicht mehr ganz gleich wie die in der originalen Luther-Bibel. Obwohl das ja eigentlich die Grundlage war zur Entstehung der Schriftsprache im deutschen Raum. Deutschland, Schweiz, die versuchen das ja auch so zu sprechen, und Österreich. Aber eben im Laufe der Zeit ändert sich die Sprache und das ist mit dem Hebräischen genau gleich. Und darum ist das Mishnah-Hebräische nicht mehr so wie das Hebräische von Malachi, 400 vor Christus zum Beispiel. Und jetzt haben diese gesagt, ja, also das Buch Prediger, das gleicht viel mehr diesem späten Hebräisch aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Dieses Argument wurde widerlegt, indem aufgezeigt werden konnte, dass die sprachlichen Besonderheiten des Predigers als Dialekt mit phönizisch-kananäischem Einschlag erklärt werden sollte. Das ist ein spezielles Hebräisch, das Anklänge hat an das Phönizische. Die Phönizier, so nennt man in der Geschichte die Kananiter im Libanon, also zum Beispiel Zidon und Tyrus. Und diese Sprache ist der Sprache des Hebräischen, wie das Volk Israel das gesprochen hat im Alten Testament, sehr, sehr nahe. Ich habe eine ganze Reihe von phönizischen Inschriften übersetzt, ohne dass ich einmal ganz gründlich phönizisch gelernt hätte. Und warum kann man das? Ja, wenn man Hebräisch kann, hat man den Zugang sehr leicht auch zum Phönizischen. Weil das so nahe ist, ja? Und darum auch ammonitische moabitische Inschrift habe ich auch übersetzt. Und das ist ganz einfach. Wenn man Hebräisch kann, kann man auch leicht die Sprache der Ammoniter und Moabiter, die ja auch von, die von Lot abstammen und auch mit Abraham verwandt waren. Die Sprache ist ganz nahe. Aber es ist nicht die gleiche Sprache. Und so ist es eben hier. Und darum, heute, wenn man Italienisch kann und Spanisch, dann ganz leicht kann man Vorträge verstehen auf Portugiesisch. Ohne dass man Portugiesisch sprechen könnte, ja? Einfach, weil das so nahe verwandt ist. Und damit will ich erklären, wie nahe verwandt das Phönizische war mit dem Hebräischen, wie das Volk Israels gesprochen hat. Und jetzt ist Folgendes interessant. Salomo hatte eine ganz besondere Beziehung zu den Phöniziern. Ja? Und zwar schon Papa David, Vater David, hatte eine Beziehung zu Hiram, dem König von Tyrus. Der kam und hat ihm den Palast gebaut in Jerusalem, von dem man wenige Überreste vor einigen Jahren ausgegraben hat, in Ost-Jerusalem, ja, in der Davidstadt. Und so gab es eine besondere Beziehung, eben schon David und dann Salomo mit den Phöniziern. Und das erklärt diesen Spracheinschlag im Buch Prediger. Und es ist ja auch so, dass wir gelesen haben in 1. Könige 11 über den Abfall von Salomo. Vers 1, und der König Salomo liebte viele fremde Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, also aus Sidon, phönizische Frauen. Und das erklärt den Einfluss der Sprache, ja? Es ist nicht nur so, dass die Frau sich sprachlich dem Mann anpasst, sondern ein Mann passt sich auch der Sprache der Frau an. Das ist einfach so. Und das war natürlich hier auch geschehen. Also, man kann das genau so erklären. Das Hebräische des Predigers ist absolut einzigartig und ohne Parallele in der gesamten hebräischen Literatur. Genauso wie die literarische Gattung des Predigers einzigartig ist. Die Art und Weise, wie das Buch Prediger geschrieben ist, ist ohne Parallele unter den biblischen Büchern. Und darum ist eben auch die Sprache hier ganz speziell. Es ist geschrieben wie ein Essay. Also so ein Aufsatz. Und darum passte diese Sprache ganz speziell für diese Art von Buch. Bei der Sprache des Predigers handelt es sich nicht um ein Mischna-Hebräisch. Nun, das kann ich auch bezeugen. Es ist nämlich so, wenn man Althebräisch gelernt hat und auch modernes Hebräisch, wenn man heute spricht, dann hat man einen ganz einfachen Zugang zum Mischna-Hebräischen. Und zwar, Weil das Mischna-Hebräisch ist nämlich eine ganz wesentliche Grundlage für das moderne Hebräisch geworden, zur Wiedererweckung der Sprache. Darum ist das so nahe beieinander. Ja, und so kann man diese verschiedenen Sprachstufen eben lesen und verstehen. Und ich muss sagen, ja natürlich, Mischna-Hebräisch ist ganz anders als das Prediger-Hebräisch. Das ist so. Bei der Sprache des Predigers handelt es sich nicht um ein Mischna-Hebräisch, auch nicht um ein spätes Bibel-Hebräisch, wie Chroniker, Haggai, Zacharia und Malachi. Das sind die späten Bücher im Alten Testament. Und dieses Hebräisch ist auch ganz anders als das Hebräische im Buch Prediger. Aber eben, Salomo pflegt einen intensiven Kontakt mit den Phöniziern. Das sehen wir auch aus 1. Könige 5, 1 und folgende, 9, 11. Und das erklärt diese besondere Sprache in diesem besonderen Buch. Jetzt möchte ich noch etwas sagen über die Einreihung des Buches unter den Büchern der Bibel. Man muss wissen, die Anordnung der Bibelbücher in der hebräischen Bibel ist etwas anders als in den deutschen Übersetzungen. Das hängt damit zusammen, das hat eine gewisse Tradition in der Geschichte, dass man in Bibelübersetzungen die Reihenfolge übernommen hat, wie man sie findet in der Septuaginta. Die Septuaginta ist die älteste Bibelübersetzung auf Griechisch, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und dort wurden die Bibelbücher ein bisschen anders eingeordnet als in der hebräischen Bibel. Und wir haben eben aus dieser Tradition unsere Anordnung. Das ist nicht ein Problem. Man muss dann einfach wissen, dass das so ist. Aber in der hebräischen Bibel ist die Einteilung so, dass alle Bücher in drei Teile aufgeteilt werden. Nämlich das Gesetz Mose, die Propheten und dann noch ein dritter Teil, der heißt die Schriften oder die Psalmen. Weil das Buch der Psalmen am Anfang dieses letzten Teils steht. Und interessant ist Folgendes. Der Herr Jesus benutzte genau diese Einteilung. Ja, die Einteilung der hebräischen Bibel. Er hat das anerkannt. Wenn wir kurz aufschlagen in Lukas 24, Vers 44, da spricht der Auferstandene zu seinen Jüngern. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, dass der Christus, das heißt der Messias, leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten. Nun, der Jesus spricht über das Gesetz Mose, die Propheten und die Psalmen. Das ist der dritte Teil. Jetzt ist es also so, das Gesetz Mose, man nennt das Hebräisch die Torah, das heißt Gesetz, umfasst die fünf Bücher Mose. Also 1., 2., 3., 4., 5. Mose. Das sind fünf Bücher. Und dann kommt ein neuer Teil. Der heißt die Propheten. Im Judentum sagt man Neviim, Propheten. Und die werden nochmals eingeteilt in die vorderen Propheten und die hinteren Propheten. Und zu den vorderen Propheten gehören Josua. Josua, der das Buch geschrieben hat, war ein Prophet. Und darum hat er unter Inspiration das Buch Josua schreiben können. Josua, Richter, Samuel und Könige. Das ist ein Buch. In der Septuaginta hat man das aufgeteilt in 1. und 2. Könige. Aber steht das Gleiche drin. hintere Propheten, das sind eben die Bücher, die wir im engeren Sinn Propheten nennen. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleinen Propheten. Und dann die Schriften oder eben Psalmen. Psalmen, Hiob, Sprüche, Ruth, Hohelied, Prediger, Klagelieder, Esther, Esra, Nehemia und Chronika. Es ist Folgendes. In den heutigen hebräischen Bibeln ist unter den Schriften auch das Buch Daniel eingereiht. Aber das ist offensichtlich eine spätere Veränderung im Judentum gewesen. In den Schriften in Qumran wird Daniel genannt Daniel der Prophet. Zum Beispiel in der Schrift, die man nennt Florilegium, das ist eine Sammlung von Bibelzitaten in Qumran, dort wird Daniel der Prophet erwähnt. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 14, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, an heiligem Ort, von welchem durch Daniel den Propheten geredet worden ist. Daniel, der Prophet. Ja, das Buch Daniel war eben eingereiht, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und die 12 kleinen Propheten. Aber im späteren Judentum, also nach Christus, hat man das offensichtlich verschoben in den dritten Teil, die Schriften. Und warum? Weil das Buch Daniel diese fantastische Prophetie enthält in Daniel 9 mit den Jahrwochen, wo man genau berechnen konnte, wann der Messias kommen sollte. Und wenn man das genau durchrechnet, kommt man auf das erste Jahrhundert nach Christus. Und wenn man das ganz genau durchrechnet, dann kommt man sogar aufs Jahr 32, dass er da als Fürst auftreten sollte. Und genau das hat sich ja an Palmsonntag so erfüllt. Und diese Prophetie ist so unglaublich beweiskräftig, dass man im Judentum ein Problem hatte. Was machen wir mit Daniel? Am besten nimmt man ihn aus den Propheten weg, tut ihn in den dritten Teil, die Schriften, und das ist auch der Teil, der eben im Judentum nicht so oft gelesen wird. Und dort ist er versteckt. Ja, einer der größten Rabbiner im Mittelalter, das war Moses Maimonides, Moshe ben Maimon, er hat in einem Brief, Igeret Hateman, geschrieben, die alten Rabbiner, die Weisen gesegneten Andenkens, die haben gesagt, man soll die Zahlen in Daniel nicht nachrechnen, weil man sonst feststellen würde, dass die Zeiten abgelaufen sind und der Messias nicht gekommen ist. Unglaublich. Also einfach Augen zu, nicht rechnen, wir verstehen das nicht, sagt er. Ja, das passt genau zu dem Verschieben. Und was ergibt sich daraus? Sehen wir, unter den Propheten haben wir nämlich, wenn Daniel wieder zurückgetan wird, 20 Bücher und nicht 19. Und dann haben wir im dritten Teil genau 10 Bücher und nicht 11. 11 ist eine schräge Zahl. 19 ist auch ziemlich schräg. Aber 20 ist 4 mal 5. Die Tora ist die Grundlage mit 5 Büchern. Dann kommen 4 mal 5 Bücher und dann kommen 2 mal 5 Bücher. Und das gibt insgesamt 7 mal 5 Bücher. Das ist der vollständige alttestamentliche Kanon. Ja, und jetzt sehen wir einfach, wo der Prediger eingereiht wird, also zusammen mit den Psalmen, mit Hiob, aber auch zusammen mit Sprüche und Hohelied. Und das wird im Weiteren sehr wichtig sein. Denn wir werden sehen, es gibt einen wunderbaren Zusammenhang mit den anderen Büchern, die Salomo geschrieben hat. Den Sprüchen und dem Hohenlied. Aber eins ums andere. Zuerst möchte ich mal dieses seltsame Wort Prediger erklären. Wieso nennt sich Salomo Prediger? Ich habe schon erklärt, das Wort Prediger heißt auf Hebräisch Kohelet. Und dieses Wort kommt nur in diesem Buch vor, sonst nirgends in der Bibel. Aber Kohelet kommt von dem Wort Kahal. Und das ist das Wort für Versammlung im Alten Testament. Der Kohelet ist also ein Mann, der eine Versammlung einberuft. Oder kann auch erklären, der Kohelet, das ist einer, der zu einer Versammlung spricht. Also einberuft und zu ihr spricht. Und das ist genau, was wir schon gefunden haben in Kapitel 12, Vers 9. Und außerdem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis. Und er wog und forschte, verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte angenehme Worte zu finden und das Geschriebene ist richtig. Worte der Wahrheit. Also, da wird genau die Versammlung erwähnt. Das Volk Israel, zu dem der alte König sprechen wollte, um Zeugnis abzulegen von seiner Vergangenheit, seiner Umkehr und der Gnade Gottes, um klarzumachen, was ist der Weg zur wahren Freude. Dieses Wort Prediger, Kohelet, kommt siebenmal vor im Buch. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt, also 1 Vers 1, 1 Vers 2, 1 Vers 12, Kapitel 7 nochmals und dreimal in Kapitel 12. Aber etwas ganz Eigenartiges. Kohelet ist eigentlich Femininum, ist ein Partizip. Ja? Kohel ist, kommt von Kahal, Versammlung. Kohel ist also versammelnd. Ja? Versammelnd. Aber Kohelet, das ist weiblich. Wie geht das? Ganz einfach. Im Bibelhebräischen findet man, dass Beamtentitel Formen sind mit weiblicher Endung. Also, das Wort Kohelet bezeichnet hier ein Amt, das der Prediger Salomo eingenommen hat, um diesen Dienst dem Volk Israel und schließlich der ganzen Menschheit in dieser Form dienen zu können. Und jetzt etwas zum Schluss über das Weltbild des Predigers. 29 Mal findet sich der Ausdruck unter der Sonne. Also ein Tipp, um das Buch zu studieren. Man soll doch Farbstifte und Kugelschreiber und so weiter verwenden und zum Beispiel solche Ausdrücke immer mit der gleichen Farbe anstreichen. Dann findet man sie sofort wieder. Das beginnt ja in Kapitel 1, Vers 3. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht, unter der Sonne? Zum ersten Mal. Dann Vers 9, zum zweiten Mal. Ja, warum sehe ich das sofort? Ja, weil es bei mir gerade sofort herausleuchtet in meiner Bibel. Vers 14 und so weiter. Aber es kommt auch vor dreimal unter dem Himmel. Ja, unter der Sonne. Damit ist man auch unter dem Himmel. Und achtmal kommt der Ausdruck Al-Ha'aretz vor. Aber auf Deutsch wird das sechsmal übersetzt mit auf der Erde und zweimal auf die Erde. Aber im Hebräischen steht genau das Gleiche. Also auf der Erde, unter dem Himmel, unter der Sonne. Und das zeigt eben das Weltbild des Predigers. Salomo spricht über die Zeit, wo er sich von dem Herrn entfernt hatte. Und da sah er das Leben nur noch so, wie das natürliche Augen sehen. Und wir leben unter der Sonne. Wir leben unter dem Himmel. Wir haben nicht die Perspektive wie Gott, der die Menschheit sieht vom Himmel her. Ja? Sondern wir sind hier auf dieser Erde. Und das bedeutet, unser Weltbild ist etwas Beschränktes. Ja? Also jedes Mal, wenn jemand spricht über sein Weltbild, dann wissen wir schon, jetzt kommt etwas Beschränktes. Ja, im wörtlichen Sinn beschränkt. Ja? Es ist eine Reduktion. Vieles wird dabei weggelassen. Und das ist das Problem des Weltbildes der Menschen, die ohne Gott leben. Es ist ein beschränktes Weltbild, das viele Dinge weglässt. Und dadurch kommt man dann schließlich zu enttäuschenden Schlussfolgerungen. Und darum steht dann in diesem Buch immer wieder: Eitelkeit der Eitelkeiten. Oder alles ist eitel, alles ist hohl. Ja, aber das kommt eben aus diesem eingeschränkten Weltbild. Und wenn man den Herrn weglässt, außen vor lässt in seinem Leben, dann ist das Leben eben so beschränkt, dass man die wahre Freude nicht finden kann. Unmöglich. Und dabei ist es doch ganz interessant, die Stiftshütte, die war ja dreigeteilt. Es gab den Vorhof mit dem Altar und da war man wirklich unter der Sonne, ja? Wenn man im Vorhof stand. Aber dann kommt ja das Zelt, die Behausung Gottes, diese Behausung war zweigeteilt und zwar gab es zuhinterst das Allerheiligste und davor das Heilige. Das Allerheiligste mit der Bundeslade, wie man hier sieht auf dem Bild, und das Heilige mit dem siebenarmigen Leuchter, dem Schaubrottisch und dem Räucheraltar. Und nun gibt es einen wunderbaren Zusammenhang. Wir haben gesehen, im dritten Teil des Alten Testaments, unter den Schriften, unter den Ketuvim, wie man im Judentum sagt, da gibt es das Buch der Sprüche, Prediger, Hohelied. Und wir müssen ja jetzt zum Ende kommen. Am Morgen werde ich erklären, was ist der Zusammenhang zwischen dem Vorhof der Stiftshütte und dem Buch Prediger. Und was ist der Zusammenhang zwischen dem Heiligtum, wo wir den siebenarmigen Leuchter haben, mit dem göttlichen Licht, und dem Buch der Sprüche. Und was ist der Zusammenhang zwischen dem schönsten Lied, das Salomo komponiert hat? Er hat insgesamt 1005 Lieder gedichtet, aber das Schönste ist das Hohelied, das Lied der Lieder. Und das entspricht dem Allerheiligsten. Und darum ist es wichtig, dass man nicht nur das Buch Prediger studiert, man muss auch das Buch der Sprüche und das Buch Hohelied studieren, um das Vollständige kennenzulernen. Und werden sehen, das Buch Prediger führt uns dann zum Buch der Sprüche. Warum? Das ist noch das Letzte, was ich jetzt erkläre heute. Im Buch Prediger haben wir gesehen, die Schlussfolgerung heißt: Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist die große Schlusserkenntnis aus allem. Aber in dem Buch der Sprüche, da findet man den Schlüsselvers des Buches in Kapitel 1, Vers 7. Und dort sagt Salomo: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Also das, was der Endpunkt ist bei dem Buch Prediger, das ist der Ausgangspunkt des Buches der Sprüche, wo Gott uns Licht gibt für den Weg. Wie kann das Leben gelingen, wirklich gelingen? Ja, indem man sich an all diese wunderbaren Gebote Gottes in dem Buch der Sprüche, die uns zeigen, wie man durch alle möglichen Situationen des Lebens hindurchkommt, indem man sich daran hält. Und dann endet das Buch mit dem Lob über die gottesfürchtige Frau. Sprüche 31. Und morgen erkläre ich, wie uns das dann eben zu dem Hohenlied führt. Mit dieser wunderbaren Braut, Sulamit, und dem wunderbaren Bräutigam, Salomo, als er noch treu den Weg ging mit einer Frau. Das ist dann das Hohelied im Zusammenhang mit dem Allerheiligsten. Aber morgen mehr dazu.